Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Erinnern Sie sich an dieses Foto von Robert Capa, das ihn wahrscheinlich weltberühmt machte? Zu sehen das schmerzverzerrte Gesicht eines sterbenden Soldaten im spanischen Bürgerkrieg. Vielleicht kann dieses zur Ikone gewordene Foto als erstes Beispiel der Protestfotografie gelesen werden, der Antikriegsfotografie. Was genau zeichnet diese Bilder sonst aus? Wie werden sie zu Ikonen? Und wie hat sich Protestfotografie mit den modernen Medien, mit Smartphones, Twitter, Instagram und Co. verändert? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich eine Tagung, die derzeit an der Berliner TU stattfindet. Hashtags, Tweets, Protests, die soziale Bewegung im digitalen Zeitalter heißt sie. Und Katrin Fahlenbrach, Direktorin am Institut für Medien und Kommunikation in Hamburg, nimmt an dieser Tagung teil. Wir haben vor der Sendung gesprochen. Ich grüße Sie, Frau Fahlenbrach.
Ja, guten Tag.
Warum sind überhaupt Bilder so essentiell wichtig für Protestbewegungen?
Ja, Bilder sind tatsächlich ganz wichtig für Protestbewegungen, weil sie die meist nur sehr schwer greifbaren Konflikte, Krisen und Themen, aber auch Ziele von Protestbewegungen sinnlich fassbar machen. Also es sind letztlich Bilder, an denen wir diese Themen, wie zum Beispiel jetzt aktuell bei der Fridays for Future Bewegung, den Klimawandel greifen können und fassen können.
Haben Sie möglicherweise doch noch mal 2, 3 Beispiele, damit wir uns das alles in unser kollektives Gedächtnis rufen können?
Ja, also ein ganz frühes Beispiel wären die Bilder von 68. Also wenn Sie an das Bild des toten Benno Ohnesorg etwa denken oder die Bilder von der Kommune 1 oder jünger zurückliegend das Bild von dem Tankman, von dem Mann, von dem einzelnen Mann, der auf dem Tiananmen-Platz gegen die anrollenden Panzer des chinesischen Regimes protestiert hat und sich denen entgegengestellt hat. Das wären solche Bilder, die, denke ich, schon ins kollektive Bildgedächtnis eingegangen sind und die ein öffentliches Bewusstsein geschaffen haben für politische Probleme, für soziale Probleme.
Wie sind denn, sagen wir, vor 20 oder 30 Jahren solche ikonografischen Protestbilder entstanden und wie heute?
Ja, also vor 20, 30 Jahren waren es eben tatsächlich noch die Bilder der Presse in erster Linie und auch die Dynamiken der klassischen Massenmedien, die dazu geführt haben, dass bestimmte Bilder Eingang gefunden haben, auch in ein öffentliches Bewusstsein, also auch Bilder von Protesten. Das heißt, es waren einzelne Pressebilder, wie etwa das Bild von dem Tankman, das eben auch von einem Pressejournalisten der Associated Press gemacht wurde, die dann sozusagen immer wieder durch andere Massenmedien reproduziert worden sind, die dann aber auch weiteren Eingang gefunden haben in das kollektive Bildgedächtnis, indem sie in der Werbung oder im Adbusting oder im Internet immer wieder reproduziert worden sind.
Und wie würden Sie sagen, sieht das heute aus? Die Ikonografie selbst hat sich wahrscheinlich nicht gewandelt. Also das, was ein Bild stark macht, könnte ich mir vorstellen, ist geblieben, aber die Verbreitungswege sind ganz andere, oder?
Das ist genau der Punkt und der ist auch sehr spannend, weil tatsächlich sind es nach wie vor, so meine Beobachtung, immer noch die Bilder von professionellen Pressefotografen, die herausragen, in der Tat, die also herausragen aus der Masse der Bilder. Gleichzeitig haben sich aber genau die Verbreitungswege ganz entscheidend verändert, und zwar indem es zum Beispiel Pressefotografen sind, die über Facebook, über Twitter erstmal ein Bild publik machen und dann wird es in kürzester Zeit von anderen Userinnen und Usern aufgegriffen und auch natürlich von anderen Journalistinnen und Journalisten, verbreitet sich so in kürzester Zeit über die Medien, und zwar erstmal über die Online-Medien, und interessanterweise wird es da relativ schnell als Medien oder heute müsste man vielleicht passender sagen als Netzikone kanonisiert, wenn es eben die gehörige Symbolkraft mit sich bringt, wird dann adaptiert von von einer breiten Menge von anderen Netzuserinnen und Usern, die es dann bearbeiten, die Collagen erstellen und so weiter.
Aber
und
das ist ja eine hochinteressante Beobachtung. Also das heißt, das Grundmaterial, das kommt aber in den allermeisten Fällen wirklich von Profis. Ich hätte ja jetzt eben auch geglaubt, dass die Unmittelbarkeit die Professionalität schlägt. Aber was ist es denn genau, was diese professionellen Bilder über die der Laien hervorhebt?
Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Pressefotografen eben doch die Erfahrung haben, im richtigen Moment, also auf den Auslöser zu drücken, die Bilder so zu komponieren, dass sie eben auch symbolfähig sind.
Frau Fahlenbrach, aus der jüngsten Zeit fallen mir vor allen Dingen Fotografien von Greta Thunberg ein. Also diese ja berühmt gewordene Fotografie, wie sie da vor ziemlich genau einem Jahr alleine mit ihrem Schild vor der schwedischen Schule sitzt und man sich im besten Willen nicht vorstellen kann, dass innerhalb eines Jahres eine solche Massenbewegung aus Fridays for Future geworden ist. Täuscht der Eindruck? Ist es zufällig eben wirklich auch dieser Personenkult, kann man ja fast sagen, der sich um Greta Thunberg gerade auftut? Oder ist es auch wirklich diese Sehnsucht nach so Einzelporträts, die im Moment im Schwange ist?
Das würde ich unbedingt auch so sehen. Also ich denke, dass es gerade angesichts der zunehmenden Multiplikation und Verbreitung von Bildern durch die sozialen Netzwerke, dass die Sehnsucht nach solchen Einzelbildern und gerade wenn sie eben auch Einzelpersönlichkeiten hervorheben, nochmal gesteigert ist im Vergleich zu dem klassischen Zeitalter der Massenmedien. Und gerade bei der Klimabewegung ist es eben so, dass wir es hier mit ausgesprochen komplexen Ursachen, aber auch Lösungsvorschlägen zu tun haben. Da sind es dann vor allen Dingen die Bilder von Greta Thunberg oder Julia Neugebauer, die hier besonders wirken in der Öffentlichkeit und bezeichnenderweise eben nicht nur in der klassisch massenmedialen Öffentlichkeit, sondern eben auch in der Öffentlichkeit des Netzes.
Eine Frage habe ich noch, Frau Fahlenbrach. Sind solche Fotos, solche Bilder eigentlich traditionell immer gut für eine Bewegung? Oder kann man durchaus auch sagen, es gab Fälle, da haben sie einer Bewegung vielleicht sogar geschadet? Oder sie haben die Bewegung möglicherweise auch geschwächt, weil sie diese Bewegung zu sehr auf sie gesetzt hat?
Naja, also neben den Vorteilen, die diese Bilder natürlich erstmal für die allgemeine Sichtbarmachung einer Bewegung haben, haben sie natürlich immer auch das Problem, dass sie selektiv fokussieren, eben zum Beispiel auf einzelne Persönlichkeiten und auf einzelne Themen. Das führt natürlich dazu, dass die, sag ich mal, differenzierte Auseinandersetzung mit den Hintergründen in der breiten Öffentlichkeit meistens eher reduziert wird, was weniger im Sinne der meisten Aktivistinnen und Aktivisten ist. Tatsächlich schaden würde ich jetzt eher nicht sagen. Also ich muss jetzt mal zurückgehen in die 68er-Bewegung. Da gab es ja auch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung. Da kann man tatsächlich sagen, dass hier auch durch die massenmediale Berichterstattung Einfluss genommen wurde auf die Art und Weise, wie sich die Bewegung dann auch weiter entfaltet hat.
Sagt Katrin Fahlenbrach, Direktorin am Institut für Medien und Kommunikation in Hamburg. Sie hat uns ein paar Einblicke gegeben in die Tagung, die gerade an der Berliner Technischen Universität stattfindet, zum Thema Hashtags, Tweets, Protests über die Dynamiken der sozialen Bewegung im digitalen Zeitalter. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Fahlenbrach.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für das Gespräch meinerseits.